Domradio weltweit.
Ich begrüße Sie zu 2 Stunden Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Schon seit über einem Jahr ist die Ukraine in aller Munde, jedoch in den Negativschlagzeilen. Alles hatte damit angefangen, dass sich die ukrainische Regierung gegen die EU-Assoziierung stellte. Da gab es Proteste auf dem Maidan in Kiew. Dann kam es zur Krim-Krise, zur Annexion und dann zum Krieg mit prorussischen Separatisten im Osten der Republik. Ja, wir beleuchten diese krisengeschüttelte Situation und dieses krisengeschüttelte Land zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis in den kommenden 2 Stunden. Und wir werden auch schauen, was die Kirche dort macht. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wir blicken in dieser Sendung in die Ukraine, die von vielen Konflikten und einem äußerst angespannten Verhältnis zum großen Bruder Russland geprägt ist. Viele Menschen in Westeuropa, so hat es zumindest den Eindruck, blicken schon nicht mehr so ganz durch diese Vielfalt der kriegerischen Auseinandersetzungen. Da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, zusammen mit Dr. Andreas Umland. Seines Zeichens ist er Politologe am Institut für Euroatlantische Kooperationen in Kiew. Ein wahrhaftiger Osteuropa-Experte, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Dr. Umland.
Guten Tag.
Herr Dr. Umland, in der Ukraine gibt es ja fast wöchentlich eine neue Lage. Zumindest war dies bis zum 2. Abkommen im weißrussischen Minsk immer der Fall. Daran hat ja Angela Merkel teilgenommen, François Hollande, und zusammen mit Russland und der Ukraine hat man dann einen Weg zum 2. Mal aus dem Krieg in der Ostukraine gesucht. Wie würden Sie einem Laien diese aktuelle Situation dort beschreiben?
Also die ist nicht einfach zu beschreiben, weil es sich hierbei um eine neue Art von Krieg handelt, um einen sogenannten hybriden Krieg, der keine eindeutige Fronten erkennen lässt und bei dem eben versucht wird, durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die diesen Krieg, den Russland de facto führt gegen die Ukraine, mit dem versucht wird, eben das zu verschleiern. Und dadurch ist es für Laien auch sehr schwer zu erkennbar, was dort eigentlich passiert. Es gibt also ganz verschiedene Kriegformen hier, auch einen Informationskrieg, einen Handelskrieg, einen diplomatischen Krieg, so könnte man das auch sehen, der die eigentlich militärischen Handlungen begleitet. Und dadurch ist eben auch sagen zum traditionellen Blick auf Kriege diese Auseinandersetzung schlecht zu verstehen.
Man hört ja von den Protesten auf dem Maidan über ein Jahr her, dann gab es die Krim-Krise, die Krim wurde dann annektiert von Russland, dann jetzt diese separatistischen, diese sezessionistischen Kräfte in der Ostukraine. Wenn Sie das versuchen zu erklären, diese Zusammenhänge, was sagen Sie einem Kind?
Schwierig. Einem Kind wäre das noch schwerer zu erklären. Also wir haben es ja bei der Krim gesehen, nicht? Da hat es zunächst eine verdeckte Operation gegeben, von der dann viel die Rede gewesen ist in den westlichen Medien und die allerdings bestritten wurde von russischer Seite. Und nun vor ein paar Tagen hat in einem Interview Wladimir Putin offen zugegeben, dass es sich hierbei um eine militärische Operation Russlands gehandelt hat und hat also auch die Sitzung beschrieben, mehrere Tage vor dem Beginn dieser Operation, in der Beschluss gefasst wurde. Und so das Ähnliches haben wir auch bei der Ostukraine. Dort ist es noch komplizierter, weil dort eben nicht sofort reguläre russische Truppen zum Einsatz kamen. Das war auf der Krim einfacher. Die Truppen waren schon dort im Flottenstützpunkt in Sewastopol. In der Ostukraine hat es quasi eine Anfachung eines scheinbaren Bürgerkrieges gegeben von außen, der aber meines Erachtens nicht richtig als Bürgerkrieg charakterisiert werden kann, da er eben von außen angefacht, gesteuert, unterstützt und jetzt eben auch durch russische Truppen seit einem halben Jahr befördert wird.
Aktuell gibt es ja diese vereinbarte Waffenruhe, ich sag mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, zwischen den russischen Separatisten und den Ukrainern durch dieses Abkommen, das 2. in Minsk. Wie erfolgreich ist diese Ruhe?
Ja, also bis jetzt sieht es nicht gut aus, weil weder die Bestimmungen des Abkommens, die zur Lösung des Konfliktes beitragen sollen, bisher eingehalten werden, noch wird auch die Waffenruhe eingehalten. Es gibt also weiterhin Beschuss in beide Richtungen, wobei ich hier die Vermutung habe, dass das forciert wird eher von Seite der sogenannten Separatisten, also von der russischen oder prorussischen Seite. Dadurch kann man leider bisher nicht von einer Umsetzung dieses Abkommens sprechen. Ich fürchte auch, dass selbst wenn wir bei einem Waffenstillstand mal irgendwann ankommen, dass die Ukraine wie das auch schon bei der Krim der Fall war, diese Waffenruhe dann mit einem Gebietsverlust bezahlen wird müssen.
Ich glaube, einem Kind könnte man tatsächlich sagen, die Russen haben immer noch den Eindruck, dass die Ukraine zu ihnen gehört, wenn man das in einem Satz so festhält.
Ja, zumindest Teile davon, was eben auch der Realität, nicht nur der historischen Realität, nicht vollständig entspricht oder eben umstritten ist, wie das bei vielen Territorien rund um die Welt ist, die also verschiedene Geschichten sozusagen haben, sondern es widerspricht eben auch den soziologischen Umfragen, die wir haben. Da wird oft von russischer Seite behauptet, dass es tatsächlich in der Ostukraine große prorussische Gefühle gäbe, aber das wird in den Umfragen, die wir haben, überhaupt nicht bestätigt. Es gibt dort natürlich einen Teil der Bevölkerung, der separatistisch eingestellt ist, aber das ist eben eine Minderheit, beziehungsweise in einigen ost- und südukrainischen Regionen, also dort, wo auch Russisch gesprochen wird, nur eine verschwindende Minderheit. Und dadurch ist also diese ganze Frontstellung, die da oft in den Medien auch berichtet wird, dass es da einen pro-russischen Osten und einen pro-westlichen Westen gäbe, die stimmt einfach nicht mehr. Das galt noch vor ein paar Jahren in gewisser Hinsicht, aber inzwischen hat sich durch den Krieg eben auch die Einstellung vieler russischsprachiger Ukrainer gegenüber Russland zum Negativen verändert.
Jetzt gibt es ja laut Übereinkunft diese Waffenruhe, dann sollen die schweren Waffen abziehen oder sind zum Teil vielleicht schon abgezogen, die Pufferzone soll eingerichtet werden, es gibt einen Gefangenenaustausch, das ist zumindest alles irgendwie festgelegt, aber wird das eingehalten und führen diese Maßnahmen zum Frieden?
Also zumindest haben sie zu einem, das ist schon als Erfolg zu sehen, zu einer Abnahme der militärischen Handlungen geführt, wobei hier eben viele Ukrainer vermuten, dass das eben nur wieder eine neue Ruhe vorm Sturm ist, dass quasi diese Waffenruhe dazu genutzt wird, um Truppen neu zu stationieren, um Nachschub heranzuschaffen und dass es dann womöglich wieder eine neue Offensive über die jetzige Demarkationslinie hinausgeben könnte, in die Richtung Mariupol, also in den Süden, beziehungsweise auch in den Norden in Richtung Kharkiv. Und die im Grunde nicht abbrechenden Kampfhandlungen, auch wenn sie jetzt auf einem wesentlich niedrigeren Niveau stattfinden als noch vor der offiziellen Waffenruhe, die weisen eben darauf hin, dass es hier keine schnelle Lösung geben wird. Und das ist wahrscheinlich das Beste, worauf die Ukraine zurzeit hoffen kann, ist eine tatsächliche Waffenruhe und eine Einfrierung des Konfliktes, was aber, wie ich schon sagte, bedeuten würde, dass die Ukraine wiederum einen Teil ihres Territoriums, wie wir jetzt schon bei der Krim der Fall war, verliert.
Ich frage Sie abschließend, es sind ja auch Hilfswerke unterwegs in der Ukraine, auch kirchliche Hilfswerke, dazu zählt auch Renovabis. Wie gefährlich ist der Einsatz für diese Hilfswerke in der Ukraine derzeit?
Ich glaube, für Ausländer, insbesondere also für diejenigen, die dann eben einen Pass eines Staates der Europäischen Union haben, sind die Risiken nicht so groß. Die hauptsächlichen Risiken, glaube ich, bestehen für Inländer, also für Ukrainer mit einem ukrainischen Pass. Wenn die in die Kriegsgebiete gehen, dann müssen die leider damit rechnen, auch dass sie womöglich von den sogenannten Separatisten gefangen genommen werden oder auch dann verschwinden, wie das auch schon vorgekommen ist. Daher müssen hier die westlichen Hilfsorganisationen, insbesondere um die Sicherheit ihres Einheimischen, also des ukrainischen Personals, besorgt sein.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Dr. Andreas Umland, seines Zeichens Politologe am Institut für Euroatlantische Kooperationen im ukrainischen Kiew. Dankeschön, Herr Dr. Umland. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Es ist ein Land, das nicht zur Ruhe kommt. Gemeint ist die Ukraine und darüber sprechen wir in dieser Sendung und wir wollen auch schauen, was die Kirche zu den Konflikten sagt. Ich begrüße jetzt aus dem Krisengebiet in der Ostukraine live zugeschaltet den Bischof des Bistums Charkow, Bischof Stanislav Shirokoradiuk. Sein Bistum liegt mittendrin in diesem Krisengebiet, in dem bis vor einigen Tagen noch richtig wild geschossen wurde. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Bischof.
Ja, schöne Grüße aus Ukraine, also Ostukraine.
Herr Bischof, wie ist die Lage derzeit in Ihrem Bistum? Es gab ein Abkommen in Minsk und dieses Abkommen in Minsk sagt, es gebe einen Waffenstillstand. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Teilweise, ja. Viel weniger als früher. Aber trotzdem sehr unruhig direkt in dort bei Stadt Mariupol, Lugansk, trotzdem sehr unruhig. Und ganze Nacht trotzdem gibt es einen Krieg. Aber ist eine sehr wichtige für uns. Das ist sehr viel, viel weniger. Und viel weniger Opfer. Das ist sehr wichtig für uns. Weil früher jeden Tag diese Opfer waren mindestens 15, 20 Soldaten von einer Seite, von der ukrainischen Seite. Ja. Jetzt, Gott sei Dank, viel, viel ruhiger. Diese große Waffen schon ein bisschen weg hat angenommen, aber das dauert noch. Direkt in Charkow oder Zaporozhye oder Dnipropetrovsk, das ist ziemlich ruhig. Gott sei Dank ist keine Probleme. Nur dort, wo die Krieg, die zwei Gebiete, Lugansk und Donetsk.
Wie sieht es denn für Sie persönlich aus? Befinden Sie sich, wenn Sie jetzt auf die Straße gehen, befinden Sie sich dann in Lebensgefahr?
Nein, persönlich, nein, das ist persönlich nicht so gefährlich. Ja, ich habe ganz, ganz gut, hier ist in Charkow, das 2 Millionen Einwohner in dieser Stadt und sehr, sehr große Sorge über für Sicherheit. Hier herum Charkow gibt es diese Wachtung, Soldaten und so weiter und das geht gut. Nicht zu gefährlich, ja, in Charkow selbst. Wenn ich fahre irgendwo weit Richtung nach Ost, natürlich dort ist gefährlich, aber direkt in diese Linie, wo Krieg, dort ist überhaupt Verbot, ja. Diese Grenze ist zu.
Wie funktioniert denn derzeit der Alltag bei Ihnen? Es heißt ja immer, es gäbe keine Arbeit, die Menschen hätten kein Geld und viele bleiben aus Angst lieber im Hause. Stimmt das?
Ja, stimmt. Direkt in diese zwei Gebiete, das ist Situation, folgende Situation, gibt es einfach Hunger. Und unsere Pfarrgemeinde von diese zwei Städte, Lugansk oder andere, diese kleinen Städte, informieren für uns über diese große Not. Aber wir können nicht helfen, weil wir können nicht zu schicken in diese Regionen. Ja? Und teilweise wir helfen durch unsere Priester, gibt es noch 2 unsere Priester dort direkt in diese zwei Städte, Lugansk und Donetsk. Und durch diese Priester können wir das helfen. Priesterin kommt ab und zu hier und dann kann natürlich zurückkommen auch in Dienstreise. Ja? Sie haben spezielle Erlaubnis. Das ist auch zu gefährlich für die Priester, aber trotzdem gibt es etwas möglich helfen für einige Leute dort. Ja.
Wie weit sind Sie denn von der russischen Grenze entfernt?
Na, unsere Charkow, das ist nicht weiter als 30 Kilometer noch. 30.
Aha. Oh, ja.
Wir sind 30 Kilometer von der russischen Grenze. Aber Richtung Ost, wo dieser Krieg, das ist ungefähr 300 Kilometer.
Aha.
300 Kilometer. Die Ukraine ist groß. Die Ukraine ist sehr groß, das ist schwierig zu verstehen. Und auch diese zwei Gebiete, wo Krieg, das nur teilweise ein Gebiet ist besetzt mit diesem Krieg und andere Gebiete auch teilweise. Also ungefähr 50% ein Gebiet ist unter Krieg und ungefähr 50% andere Gebiet auch über diesen Krieg. Zwei halbe Gebiete unter Krieg, ja.
Sie sind ja auch Präsident bzw. Direktor der katholischen Caritas, das ist die Caritas Spes in der Ukraine.
Ich bin verantwortlich für die Caritas.
Welche Hilfe können Sie, Herr Bischof, mit dieser Caritas den Menschen, die betroffen sind, bieten?
Ja, unsere Sorge heute über Flüchtlinge. Nur in Charkow über 100.000. Über 100.000 helfen ist. Aber zusammen in die ganze Charkow über 100.000 Flüchtlinge, nur in Charkow. In anderen Städten auch viel, aber zusammen überall. Und das ist unsere Sorge. Wir haben jetzt ganz dringend organisieren dann Hilfe auch aus Deutschland, von Renovabel besonders. Das ist eine große, große, ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, bedanken für diese große Hilfe von Renovabel, von Paderborn, andere diese Hilfswerke. Und wir haben sehr dringend gebaut ein Sozialzentrum, ganz bei unserer Kathedrale, direkt in unser Territorium. Eine von diesen Modulen und sehr schön gemacht, 300 Quadratmeter und jetzt für die Flüchtlinge viel mehr als 100 Leute kommen zu essen an der Speisesaal. Für 100 Personen gibt es Abteilung für die Humanitärhilfe, Hilfe als Lebensmittel, Hilfe als Kleidung, Schuhe, eine juristische Hilfe und psychologische Hilfe. Das machen wir direkt bei unserer Kirche, bei Kathedrale. Das kommen täglich zu essen ungefähr 80, 100 Leute. Das sind nicht nur Flüchtlinge, kommen auch andere Obdachlose, andere arme Leute kommen. Wir fragen nichts, was für Leute kommen, aber diese Vorbereitung für die 100 Leute haben immer gegessen.
Das sagt Bischof Stanislav Schirokoradiuk, der uns live zugeschaltet ist aus der Ostukraine, genauer gesagt aus seinem Bistum in Charkow. Herr Bischof, passen Sie gut auf sich auf und vielen Dank für das Gespräch. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Minderheitskirchen auf der Krim gefährdet, Behörden erschweren Registrierung.
Moskau, Simferopol, Kiew. Ein Jahr nach der Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland droht mehreren Minderheitenkirchen dort die zwangsweise Auflösung. Allen voran fürchten das orthodoxe Kiewer Patriarchat und die griechisch-katholische Kirche, dass ihr Eigentum in den kommenden Wochen und Monaten von den neuen Machthabern beschlagnahmt werden könnte. Den Katholiken des lateinischen Ritus und auch den Protestanten fehlt weiter die staatliche Anerkennung. Der Registrierungsprozess durch die russischen Behörden dauere an, bekundeten erst in der letzten Woche wieder Vertreter der römisch-katholischen, der griechisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche. Die Registrierungsfrist endete nach einem vom russischen Parlament beschlossenen Gesetz am 1. März. Wird ein Anmeldeantrag abgelehnt, droht einer Kirche dem Gesetz zufolge die Zwangsauflösung. Moskau verlangt, dass sich die insgesamt 73 Glaubensgemeinschaften auf der Krim nach russischen Vorschriften organisieren und neu anmelden. Für eine Registrierung wird etwa die Zugehörigkeit zu einer landesweiten Kirchenstruktur gefordert, am besten mit einem Sitz in Moskau. Diese Hürde können besonders die Kirche des orthodoxen Kiewer Patriarchats und auch die griechisch-katholische Kirche kaum erfüllen.
Kirche als letzte Hoffnung. Hilfe für Flüchtlinge aus der Ostukraine.
Bei einem Besuch bei Renovabis hat der ukrainische Bischof Bronislav Bernatsky um Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ostukraine gebeten. Seine Diözese Odessa-Simferopol liegt im Südosten des Landes. Momentan ist sie allerdings durch die umstrittene russische Annexion der Halbinsel Krim geteilt. Die wichtigste Aufgabe, betonte Bischof Bernatsky, ist es momentan, für die Flüchtlinge da zu sein. Nach offiziellen Angaben gibt es rund 1 Million Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Die tatsächliche Zahl der Menschen auf der Flucht dürfte aber höher sein. Viele Menschen kämen nach Odessa, weil diese Metropole eben eine Hafenstadt ist und sie hier auf Schutz und im besten Fall sogar auf Arbeit hoffen. Die Situation vor Ort ist aber eine ganz andere. Die staatlichen Stellen seien mit den vielen Flüchtlingen meist überfordert und die Kirche ist für viele die letzte Hoffnung. Momentan brauche es vor allem das Allernötigste: Essen, Kleider, Medizin und vor allem die seelsorgerische Betreuung der häufig traumatisierten Flüchtlinge. Die Unterstützung aus anderen europäischen Ländern, besonders aus Deutschland, sei dafür sehr wichtig, sagte der Bischof.
Litauen, Wiederaufbau einer Kirche. Renovabis Länderheft über Christen in dem baltischen Land.
Zum 25. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Litauens stellt das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis die Publikation Litauen, Wiederaufbau einer Kirche vor. Anhand von Reportagen, Interviews und eindrucksvollen Fotos gibt das neue Heft auf 84 Seiten einen Einblick in das Leben der katholischen Kirche in Litauen. In 5 Kapiteln erhalten Lesende einen Eindruck über das Gemeindeleben und die Struktur der Kirche, über die Geschichte des Landes, das Wirken der Kirche in der Gesellschaft und das Engagement der Menschen.
Neues OWEB-Heft über Mazedonien erschienen. Ein Streifzug durch ein Land am Rand.
Makedonien, das kleine Land im Südosten Europas, weckt oft große Assoziationen. Erinnert es doch viele an Alexander den Großen, den Begründer eines Weltreiches. Doch mehr als 2 Jahrtausende trennen den antiken Helden vom heutigen Makedonien und die Verbindungslinien sind unter anderem hinsichtlich der geografischen Lage nicht unumstritten. Der kleine Balkanstaat, seine Geschichte, aber auch die aktuelle politische Situation werfen zahlreiche Fragen auf, denen die aktuelle Ausgabe von Ost-West, europäische Perspektiven von Renovabis und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken herausgegeben, nachdenkt. nachgeht. Weitere Beiträge der aktuellen OWEB-Ausgabe beschäftigen sich unter anderem mit der Bevölkerungs- und Religionszusammensetzung, dem Eisenbahn- und Verkehrsnetz und dem kulturgeschichtlichen Selbstverständnis des kleinen Landes. Abgerundet wird das Heft durch eine aktuelle Literaturübersicht und zusätzliche Hintergrundinformationen zu Themen wie Ökotourismus in Makedonien, Alexander der Große und Mutter Teresa, die ja aus Skopje stammt.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Die Ukraine hat sich zu einem Land der Revolutionen entwickelt. Über diese Vielfalt und deren Auswirkungen wollen wir jetzt mit Professor Dr. Katrin Böck sprechen. Sie ist Historikerin und sie arbeitet am Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg. Welche Revolutionen gab es denn im 20. und im 21. Jahrhundert in diesem Land, in der Ukraine?
Also der Begriff Revolution ist natürlich recht komplex und man müsste ihn eigentlich näher erklären. Aber wenn man beim Wort bleibt und auch bei der Eigenbezeichnung, so waren in der Ukraine seit dem Ersten Weltkrieg dann immerhin drei Revolutionen, die sich ausgewirkt haben. Zu beginnen ist mit der Oktoberrevolution 1917, die freilich nicht in Kiew stattgefunden hat, sondern in Petrograd abgelaufen ist. Aber die Bolschewiki haben sich militärisch schließlich auch in der Ukraine durchgesetzt. Dann das, was man natürlich vor Augen hat, ist die Orangene Revolution 2004-2005. Das war der erste Versuch in der Ukraine, den post-sowjetischen Schlendrian zu brechen und tatsächlich verfassungsmäßig garantierte Rechte durchzusetzen. Und dann die letzte Erhebung, vor ganz kurzer Zeit, 2013-14, der Euromaidan, die sogenannte Revolution der Würde, die die Ukraine auf einen westlichen Weg setzen wollte. Also das ist schon eine ganz beträchtliche Anhäufung von politischen Umstürzen, die in diesem Land stattgefunden hat. Aber dazu kamen noch so die üblichen Katastrophen im 20. Jahrhundert, die auch mit den Revolutionen zusammenhängen. Das waren die beiden Weltkriege natürlich. Beide Male war die Ukraine ein Hauptschauplatz. Dann war es nach dem Ersten Weltkrieg ein Bürgerkrieg, der sich angeschlossen hat in den 20er Jahren. Dann kamen dazu mehrere Hungersnöte in den 20er Jahren, dann wieder in den 30er Jahren 1932-33. Das ist ja die Bezeichnung Holodomor, die man kennt mittlerweile. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Mitte der 40er Jahre noch eine weitere Hungersnot angeschlossen. Und dazu muss man dann eigentlich auch noch nehmen den stalinschen Terror, die stalinschen Säuberungen, vor allem in den 30er Jahren. Und das alles hat Millionen von Toten gekostet, nicht nur in der Ukraine übrigens. Aber auch diese Katastrophen und die Revolutionen, die damit zusammenhingen, sind alles mehr oder weniger Teil des historischen Gedächtnisses der Bevölkerung.
Warum wiederholen sich diese Umstürze in diesem Land so oft?
Also es gibt zwei Gründe. Das eine ist natürlich, bei der Oktoberrevolution ist es der Import bolschewistischer Ideen. Und das, was die weiteren Revolutionen dann ausmacht, 2004-5 und 2013-14, das ist dann die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die bestehenden politischen Verhältnisse. Aber erst seit der Orangenen Revolution ist es so, dass tatsächlich die Bevölkerung hier eingreift und aktiv wird. Alles, was vorher war, musste die Bevölkerung quasi passiv hinnehmen, über sich ergehen lassen.
Und trotzdem sagen Sie, die Ukraine ist kein gespaltenes Land.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man von einer Spaltung der Ukraine nicht reden kann, in dem Sinn, dass es eine Zweiteilung gäbe, beispielsweise in einen russischsprachigen Teil, der ungebremst nach Russland tendiert, und in einen Teil von Ukrainischsprechern, die ausschließlich westlich orientiert sind. Es ist nicht so, meiner Ansicht nach, wenn man alleine von der Sprache schon ausgeht, so kann man ja nicht von der muttersprachlichen Präferenz hier automatisch schließen auf die politische Orientierung. Bei der Sprache ist es so, dass sehr viele Ukrainer zweisprachig sind. Sie sprechen sowohl Ukrainisch wie auch Russisch. Und dann gibt es noch ein nicht normiertes Idiom, das sogenannte Surjik, also eine Mischung zwischen Ukrainisch und Russisch. Und das wird ebenfalls von einer sehr großen Menge gesprochen. Also die Ukrainer wollen sich sprachlich auch nicht festlegen. Sie gehen ganz pragmatisch mit ihrer eigenen Sprache um. Und so gibt es jedenfalls sprachlich und ethnisch keine Spaltung in der Ukraine. Es gibt aber trotzdem eine Menge von Regionalismen, die man in der Ukraine beobachten kann. Also es gibt kulturelle Identitäten, es gibt verschiedene konfessionelle Identitäten, es gibt auch eigene Erinnerungskulturen, zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg. Aber diese Identitäten und viele Elemente von ihnen sind nicht exklusiv, sondern sie sind offen und viele überlappen einander. Und es gibt auch soziologische Untersuchungen darüber, dass diese divergierenden Identitäten nie den Bestand des Staates der Ukraine gefährdet haben und selbst dann nicht, als es in den letzten 20 Jahren zu den schlimmsten Krisen gekommen ist. Und was auch noch wichtig ist anzumerken, ist, die Ukraine ist ein Riesenland. Es ist das zweitgrößte Land in Europa nach Russland und es wäre sonderbar, wenn alle Teile des Landes kulturell homogen wären. Das hat zwar auch zur Folge, dass es eine schwache nationale Identität in der Ukraine gibt, aber im Moment ist es so, dass infolge des Krieges in der Ostukraine diese nationale Identität ganz offensichtlich ja immer stärker wird, also durch einen steigenden Patriotismus und auch durch eine steigende Wertschätzung, dass man in einem gemeinsamen Staat lebt. Also sind meiner Ansicht nach nicht spaltende Aspekte bedeutsam, sondern vielmehr ist es so etwas wie die Einheit in der Vielfalt.
Wie steht es denn um die Einheit auf der Krim? Das ist ja immer so das Zünglein an der Waage, auch früher bei der Sowjetunion gewesen. Und die Krim, wie Sie wissen, ist ja annektiert worden von Russland. Wie sieht sich die Bevölkerung dort? Zu Russland zugehörig, zur Ukraine zugehörig oder einfach als Bevölkerung der Krim?
Also die Bevölkerung auf der Krim, die besteht ja zur Mehrheit aus Russen, also etwa 60% der Bevölkerung auf der Krim sind Russen. Und es ist aber nicht so gewesen, dass die sich durch massive Menschenrechtsverletzungen der neuen Kiewer Regierung da bedroht gesehen hätten durch die Vorgänge zu Beginn des letzten Jahres. Vielmehr hat Moskau beschlossen, die Krim zu annektieren, um dort den Militärhafen wieder in den Griff zu bekommen, den sie in Gefahr gesehen haben. Also die Lage auf der Krim ist eher als eine importierte Krise zu charakterisieren. Wobei die Annexion der Krim, die jetzt ein Jahr alt ist, für Russland, für Moskau möglicherweise nur einen kurzen Propagandaerfolg bedeutet. Deswegen, weil die Infrastruktur auf der Halbinsel zusammengebrochen ist. Es gibt etwa kein Wasser und keinen Strom mehr. Das heißt, dass Moskau hier massiv ökonomisch investieren muss, um die wirtschaftliche Lage wieder zu verbessern. Und weiter wird die Situation auf der Krim noch dadurch verschärft, dass hier mögliche Opponenten unterdrückt werden. Das heißt, man sieht es daran, dass die Regionsgemeinschaften unterdrückt werden, vor allem jene, die nicht Moskau unterstehen. Das heißt also, dass genau die religiöse Pluralität, die in der übrigen Ukraine besteht, in der Ostukraine und in der Krim, gleichsam gewaltsam beendet worden ist.
Da sind wir gespannt, wie sich das alles entwickeln wird in der Ukraine, einem nicht so sehr gespaltenen Land, wie Sie sagen. Frau Professor Dr. Katrin Böck vom Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung, die das Ganze für uns verfolgt. Dankeschön für das Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Kommt die Ukraine nicht zur Ruhe? Das ist eine Frage, die sich momentan die ganze Welt stellt. Das Land ist seit mehr als einem Jahr in den Schlagzeilen. Die Krim wurde von Russland annektiert. Im Osten ist die Lage auch nach den Gesprächen im weißrussischen Minsk nicht unbedingt stabil, also nicht unbedingt entspannt. Ich begrüße Andrei Waskowitz am Telefon. Er ist Präsident der Caritas in der Ukraine. Schönen guten Tag, Herr Waskowitz.
Guten Tag.
Wie geht es denn eigentlich der Bevölkerung derzeit in den Krisengebieten der Ukraine?
Also die humanitäre Lage in der Ukraine ist weiterhin prekär und sie verbessert sich nicht unbedingt. Es gibt natürlich auch Anzeichen, dass sie sich verschlechtert. Zum Beispiel nach den Minsker Waffenstillstandsabkommen vom 15. Februar gab es eines der schwersten Gefechte in der Stadt Debaltseve, die eigentlich eine humanitäre Katastrophe in der Stadt ausgelöst hat. Man muss sich vorstellen, das ist eine Stadt von 25.000 Einwohnern. Die meisten Einwohner dieser Stadt sind geflohen und in der Stadt gibt es in der Zwischenzeit nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 7.000 Einwohner inklusive 2.000 Einwohner, die zurückgekehrt sind in die Stadt und 1.000 Kinder. Die Gefechte in Debaltseve waren besonders schwer und das ist bereits nach dem Eintreten des Waffenstillstandsabkommens waren diese Gefechte besonders schwer und es gab Anfragen durch die prorussischen Separatisten an internationale Organisationen, um Plastiksäcke zu bekommen, in denen man die Leichen, die in Kellergeschossen gefunden wurden, von Menschen, die während dieser Bombardierung umgekommen sind, nicht nur durch die Bombardierung, aber auch teilweise verhungert, durch die Kälte gestorben, weil sie tagelang unter Beschuss in Umständen gelebt haben, die sogar abgeschnitten von der Grundversorgung von Wasser, von Nahrungsmitteln. Das heißt, das ist nach diesem Waffenstillstandsabkommen eigentlich eine sehr schwere, punktuell gerade in dem, um die Balzewehr, in die Balzewehr herum, eine sehr schwere Lage entstanden ist. Die Stadt, ich habe Luftaufnahmen gesehen, die Stadt von oben sieht aus wie deutsche Städte, die im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurden. Es sind sehr, sehr viele Häuser im Zentrum der Stadt. Die Stadt im Zentrum ist eigentlich zerstört. Häuser ohne Dächer, also es ist eine Katastrophe.
Wie kann die Caritas da Hilfe leisten? In einer solchen zerfahrenen Situation.
Die Caritas versucht Hilfe zu leisten, vor allen Dingen für die Flüchtlinge. Und das war natürlich jetzt auch in diesen Tagen sehr, sehr schwierig, weil das Flüchtlingsaufkommen wieder gestiegen ist. Insgesamt haben wir mehr als 1 Million Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Das heißt, über 1 Million Menschen haben ihre Häuser verlassen, um ihr Leben zu retten, um sich nicht zu gefährden durch die Kampfhandlungen, durch die Gefechte, die in ihren Städten stattgefunden haben. Die Caritas hat versucht, und zwar seit Sommer letzten Jahres, im Herbst vor allen Dingen und dann im Winter zu helfen, dass die Leute durch den Winter kommen. Das waren Programme, bei denen wir den Leuten Mietzuschüsse geben konnten, damit sie Unterkünfte sich besorgen können, Lebensmittelhilfe, Hilfe für warme Kleidung. Viele Menschen haben ihre Wohnungen verlassen, ohne gerüstet zu sein für die Kälte, die im Herbst und im Winter eingesetzt hat. Das waren sozusagen die Hilfe, die erste Hilfe, die wir leisten konnten, war die Hilfe, damit die Leute überwintern können, damit die Leute nicht gefährdet werden durch die Kälte, die eingetreten ist im Winter. Wir hatten Gott sei Dank einen recht milden Winter und somit war die Möglichkeit der Überwinterung für die Menschen besser. Jetzt muss man sich vorstellen, wir haben eine humanitäre Situation, in der über 1 Million Menschen ihre Häuser verlassen mussten und auf der Flucht sind als Binnenflüchtlinge. Es ist erstaunlich, dass das eigentlich in der Welt nicht als eine große humanitäre Katastrophe wahrgenommen wird.
Ich wollte gerade sagen, welche Chancen haben denn die Menschen, in ihr Land zurückzukehren oder in ihre Heimat?
Also die Chancen zurückzukehren, die kennen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie der politische Konflikt sich weiterentwickeln wird. Wenn wir den Umfragen Glauben schenken, die unter den Binnenflüchtlingen gemacht werden, so sieht man auch keine große Bereitschaft der Menschen zurückzukehren in ihre Heimat, in ihre Häuser. Mehr als 75% der Menschen bekunden, dass sie nicht bereit sind zurückzukehren, dass sie Angst haben zurückzukehren.
Stehen Sie in Verbindung mit Renovabis, was diesen Konflikt jetzt betrifft?
Wir stehen in Verbindung mit vielen Hilfswerken und vielen Partnerorganisationen. Renovabis ist eine der Partnerorganisationen, mit denen wir in dem Bereich zusammenarbeiten. Aber wir versuchen gerade mit Renovabis ein Projekt aufzubauen für eine Suppenküche in der Stadt Donetsk, damit die Bevölkerung dort versorgt ist. Das sind Teile der Donetsk. Die Stadt selbst ist heute nicht unter der Kontrolle der ukrainischen Regierung. Und die Not dort, vor allen Dingen mit Lebensmitteln, die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln ist nicht gewährleistet und die Caritas Ukraine will mit Renovabis dort ein Projekt aufbauen für eine Suppenküche, damit die Menschen vor Ort versorgt werden können, aber vor allen Dingen in der Stadt zurückgeblieben sind sehr, sehr viele alte Menschen, die dann durch eine solche Suppenküche, durch warme Mahlzeiten versorgt werden könnten. Wir arbeiten natürlich auch mit anderen Hilfswerken. Wir arbeiten vor allen Dingen sehr stark mit dem Deutschen Caritasverband zusammen und haben ein Projekt, das finanziert wird auch durchs Auswärtige Amt, in dem wir den Menschen eben Mietzuschüsse geben können, Lebensmittelhilfe und Hilfe, um warme Kleider zu kaufen, Heizungen in Wohnungen einzurichten, damit sie gut überwintern können. Wir arbeiten und auch psychologische Beratungsstellen. Wir müssen auch bedenken, dass viele dieser Menschen, die ihre Heimat haben verlassen müssen, sehr traumatisiert sind. Das sind auch vor allen Dingen die Kinder. Also wir haben etwa unter den Binnenflüchtlingen etwa 400.000 bis 500.000 Kinder, die Zeugen von Gewalt gewesen sind und stark traumatisiert sind. Deswegen haben wir auch Projekte der psychologischen Beratung und Hilfe für diese Kinder, der posttraumatischen Syndromberatung. Und es ist ganz wichtig, dass diese Leute nicht nur materielle Hilfe bekommen, sondern auch medizinische und psychologische Hilfe.
Gibt es denn auch innerhalb des Landes eine effektive gemeinsame Hilfe auch mit den anderen Kirchen, mit der orthodoxen und mit der römisch-katholischen Kirche?
Mit der römisch-katholischen Kirche gibt es natürlich eine Zusammenarbeit. Wir sind ja auch die katholische Kirche in der Ukraine. Auch mit den anderen Kirchen gibt es bestimmte Punkte der Zusammenarbeit. Allerdings hat zum Beispiel die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats hat keine sozialen Strukturen, so wie wir sie aus der katholischen Kirche kennen. Die soziale Arbeit in dieser Kirche ist vor allen Dingen konzentriert auf die Klöster und die versuchen auch in diesem Zusammenhang zu helfen, dort wo sie helfen können. Eine Zusammenarbeit gibt es mit den Strukturen, den sozialen Strukturen der ukrainischen orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats und auch mit diversen protestantischen Kirchen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Situationsbeschreibung aus der Ukraine. Der Präsident der Caritas der Ukraine, Andrei Waskowitz. Vielen Dank für das Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Der Krieg in der Ukraine, der Konflikt mit Russland, die zahlreichen Konflikte und Revolutionen in der Ukraine, all das schmeckt den dort ansässigen Kirchen ganz und gar nicht. Denn Christen schießen auch auf Christen. Das kann einem Bischof wie Bogdan Churach von der griechisch-katholischen Kirche, er ist auch Sekretär der Bischofssynode der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine, überhaupt nicht gefallen. Ich habe ihn jetzt am Telefon. Ich begrüße Sie, Herr Bischof.
Grüß Gott und ich begrüße auch alle, die uns hören, in Deutschland insbesondere.
Herr Bischof, welche Position nimmt Ihre Kirche in diesem Krieg ein, bei dem Ukrainer auf Ukrainer schießen, beziehungsweise pro-russische Separatisten auf Landsleute?
Ja, vor allem müssen wir ganz klar sagen und uns dessen bewusst sein, dass es nicht um eine innenukrainische Krise oder innenukrainische Konflikt geht. Und die Ukrainer schießen nicht gegen der Ukrainer. Das ist eine falsche Verstehung, was da geschieht. Wir haben seit einem Jahr zu tun mit einem ausländischen Angriff gegen des unabhängigen ukrainischen Staates. Und das ist der Kern der Konflikte und der tiefste Sinn dieser Krise, die einfach zu nennen ist als einen Krieg und nicht eine reine, sagen wir, Krise, die man einfach irgendwo und irgendwie mit so einfachen Mitteln lösen kann. Deshalb erfahren wir jetzt wirklich eine sehr dramatische Periode unserer Geschichte. Und natürlich, es ist zwar unerklärter, aber doch nicht desto wenig grausamer Krieg. Es kostete uns bereits sehr viel Leiden. Wir haben derzeit über 1 Million der Flüchtlinge innerhalb der Ukraine. Inoffiziell wird von doppelt so hoher Ziffer gesprochen. Davon sind etwa 140.000 Kinder. Es wurden bereits inzwischen auch bekannt die Ziffer der getöteten Zivilisten. Es ist schon über 6.000 und jeden Tag bringt neue Nachrichten, die uns einfach erdrücken. Ich glaube, vor Tagen ist in Österreich eine Zeitschrift erschienen und in Cover-Seite gibt es ein großes Bild von ukrainischen Soldaten mit amputierten Beinen. Und die Unterschrift ist mehr als eindeutig, danke Putin. Also die ganze Welt versteht bereits, worum es geht in der Ukraine. Und deshalb sind wir als Kirche auch auf das Leiden sozusagen verurteilt. Aber wir sind mit unserem Volk und werden diesen Weg weitergehen, soweit Gott uns erlauben wird.
Herr Bischof, nun dauert dieser Konflikt schon sehr lange. Es hat ja alles angefangen mit den Protesten auf dem Maidan vor über einem Jahr. Da ging es noch um das nicht unterzeichnete EU-Assoziierungsabkommen der damaligen Regierung. Dann kam die Krim-Krise, dann der Konflikt in der Ostukraine. Schweißt dieser komplette Konflikt die unterschiedlichen christlichen Konfessionen in der Ukraine zusammen oder haben Sie da unterschiedliche Auffassungen?
Alle ukrainischen Kirchen sind sehr, sehr einig, was die Bestrebungen des Volkes angeht und was auch den Angriff gegen die Ukraine angeht. Wir haben in der Ukraine eine sehr interessante und wichtige Organisation, eine interkonfessionelle NGO, das heißt nicht regierende Organisation, die sich nennt der Allukrainische Rat der Kirchen und der religiösen Organisationen. Und dieser Rat besteht aus der Vorsitzenden allen wichtigsten Kirchen und der religiösen Gemeinschaften. Das heißt, dazu gehören zwei katholischen Kirchen, wie wir des byzantinischen Ritus und des lateinischen Ritus. Dann gehören dazu auch drei orthodoxen Kirchen und auch die ukrainische orthodoxe Kirche von Moskauer Patriarchat gehört dazu. Ihr Oberhaupt war sogar Leiter dieses Rates während der Revolution der Würde vor einem Jahr, als diese Revolution begonnen ist. Und dann gehören auch dazu die wichtigsten protestantischen Denominationen der Ukraine, Muslime und Juden. Und dieser Rat trifft die Entscheidungen und fasst die Beschlüsse aufgrund des Konsensusprinzips. Und mehrmals hat dieser Rat sowohl die proeuropäischen Bestrebungen des ukrainischen Volkes einstimmig unterstützt, als sich auch für die territoriale Integrität der Ukraine ausgesprochen und auch gegen den russischen Angriff auf das Territorium der Ukraine ausgesprochen. Das heißt, die Kirchen sind hier einig.
Das heißt, die orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats steht nicht Russland näher in diesem Konflikt.
Die orthodoxe, ukrainische orthodoxe Kirche von Moskauer Patriarchat, insbesondere in Personen, die Leitpersonen, hat sehr oft eine eigene Position, und zwar sehr, sehr objektive Position. Sogar der jetzige Vorsitzende dieser Kirche, Metropolit Onufri, hat noch vor einem Jahr einen Brief an Patriarchen Kirill geschrieben, in dem er ihn flehte, also den Präsidenten Russlands, Putin, dazu aufrufen, den Konflikt aufzuhören und keinen Militärangriff wagen gegen die Ukraine. Aber es hilfte nichts, es gab kaum eine echte Reaktion, und deshalb sind die Gläubigen dieser Kirche jetzt sehr, sehr bestürzt über die Position ihrer Patriarchen. Sie fragen sich offen, wieso ist unser Patriarch zur Patriarchin des Aggressors geworden? Warum schweigt er?
Sehen Sie eine Chance, zusammen mit dem Rat, den Sie eben beschrieben haben, in Kontakt mit Russland zu treten, um die Lage zu befrieden? Also gibt es Möglichkeiten der Kirche, hier die Situation in den Griff zu bekommen?
Unsererseits sind wir sehr, sehr bereit und offen, alle Möglichkeiten auszunutzen, um den Krieg zu stoppen und den Frieden wiederherzustellen. Aber um einen Dialog zu stiften, braucht man auch einen guten Willen der anderen Seite. Da gibt es keine Zeichen, die uns Optimismus geben. Ich meine, was Position der russisch-orthodoxen Kirche angeht. Leider. Wir verstehen, dass es nicht nur um eine humanitäre Katastrophe geht. Es ist eine politische Krise in Europa, die seit Zweiten Weltkrieg nicht bekannt war. Sogar balkanische Krise Anfang 90er Jahre war ganz anders, obwohl nicht weniger schmerzhaft, weil jetzt haben wir zu tun mit einem Aggressor, der Atomwaffen besitzt. Und das macht die Situation viel, viel schlimmer und gefährlicher.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Bischof Bogdan Jurach von der griechisch-katholischen Kirche. Er ist Sekretär der Bischofssynode der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Radio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Renovabis hilft, das wissen wir. Wir gehen heute mit dem Hilfswerk in die Ukraine. Die ganze Sendung behandelt die Ukraine als Thema. Und diesmal sind wir mit Renovabis dabei, wie eine Suppenküche für Flüchtlinge errichtet wird. Simon Corbella von Renovabis weiß mehr. Ich grüße Sie.
Also es geht ganz speziell um eine mobile Suppenküche eben. Und das ist aufgrund der Situation in der Ukraine, wo sich die Gefechte zwar in den letzten Wochen beruhigt haben, aber die Versorgungslage in einigen Gebieten eben immer noch sehr schlecht ist, ist es so, dass die Menschen eben noch nicht zurückkehren können und immer noch auf der Flucht sind viele. Und der Bedarf an humanitärer und sozialer Hilfe wächst einfach von Tag zu Tag. Das merken wir im Gespräch mit unseren Partnern, dass wir da immer wieder angefragt werden. Es haben sich mittlerweile wirklich große Flüchtlingsströme entwickelt. Also man geht davon aus, dass es mittlerweile 1 Million Binnenflüchtlinge gibt, und davon sind eben 70% Frauen und Kinder. Viele von ihnen sind eben auch traumatisiert. Man muss sich das so vorstellen, dass einfach schon kleine Kinder ganz schreckliche Dinge mit ansehen mussten, miterlebt haben und die jetzt irgendwo erstmal vorläufig unterkommen. Und wenn dieser erste akute Stress der Flucht dann abfällt, dann sind aber immer noch diese Erlebnisse eben da und noch nicht verarbeitet. Deswegen ist es eben auch so, dass die seelsorgliche Betreuung bei unseren Partnern immer wieder ein ganz zentrales und wichtiges Thema ist. Momentan ist es eben auch so, dass die Flüchtlinge in den zentral und westlich gelegenen ukrainischen Städten ankommen und überhaupt erstmal mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden müssen. Und in dieser Situation sind eben vor allem diese mobilen Suppenküchen notwendig, denn die kann man dann flexibel auf- und wieder abbauen und eben genau da helfen, wo die Not der Bevölkerung gerade am größten ist. Dazu hat uns der Malteser Hilfsdienst in der Ukraine um Unterstützung gebeten, weil einfach das Ziel ist, vor Ort verlässlich und planbar helfen zu können. Und es wird dringend eine neue Ausstattung für diese mobilen Küchen benötigt, die seit den Ereignissen auf dem Maidan vor mittlerweile über einem Jahr eigentlich permanent im Einsatz waren. Mittlerweile sind sie so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass man einfach nicht mehr sinnvoll damit arbeiten kann und neue her müssen. Und genau das können sie eben mit ihrer Spende unterstützen. Man braucht neue große Zelte, Thermobehälter, Küchengeräte, Zeltgarnituren und eben Kühlanhänger. Zudem braucht man eben dringend die Transportfahrzeuge, um die Küchen zu transportieren. Es ist so, dass viele Städte in der Ukraine mit den Flüchtlingen einfach überfordert sind und von den staatlichen Stellen wenig Hilfe kommt, weil einfach das Land selber wenig Geld zur Verfügung hat. Und die Menschen in der Ukraine, jetzt muss man so sagen, sind daher ganz stark auf gemeinnützige Organisationen und eben auch auf ihre Spende angewiesen. Und wir bedanken uns ganz besonders mit diesem Projekt, wenn sie uns da unterstützen, den Partnern vor Ort zu helfen.
Also, die Suppenküche können Sie unterstützen, aber auch andere ähnliche Projekte mit Ihrer Spende. Klicken Sie auf www.renovables.de. Dort erfahren Sie dann alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovables. Die Menschen werden es Ihnen danken und ich danke Simon Corbella von Renovables. Vielen Dank. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir haben es bereits von Bischof Bogdan Jurach in dieser Stunde gehört. Es gibt in der Ukraine einen allukrainischen Rat der Kirchen, an dem sich die Konfessionen beteiligen. Ein Zeichen der Solidarität zwischen den Religionen und der Ökumene. Und der Austausch in diesem Rat, ja, erscheint zu funktionieren. Besonders in Zeiten der Krisen innerhalb eines Landes, das sich aus den Fesseln des großen Bruders Russland befreien möchte. Ich begrüße dazu den scheidenden Hauptgeschäftsführer von Renovabis im Studio, Pater Stefan Dartmann. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Knopp.
Pater Dartmann, vor über einem Jahr haben die Kirchen bereits auf dem Kiewer Maidan, als es Proteste gegen die damalige Regierung gab, die sich gegen die EU-Assoziierung gestellt hatte, zusammengeschweißt, sich gegen die Gewaltauswüchse gestellt. Wie beurteilen Sie das? Sind dies Anzeichen dafür, dass die Christen, mal egal ob orthodox, griechisch, katholisch, römisch-katholisch oder protestantisch, dass die Christen wieder zusammenwachsen?
Also das ist sicher das Positive, was in dieser ganzen Tragik, die wir dort die letzten Jahre jetzt, muss man schon sagen, erleben, dass die Christen dort doch ziemlich von Anfang an ihre Rolle verstanden haben und gemerkt haben, wir müssen ein Zeugnis geben, indem wir zusammenarbeiten und uns mehr auf unsere gemeinsamen Wurzeln besinnen. Dass das so genau 50 Jahre nach dem Dekret von des Ökumenismus, Dekret Unitatis Red Integratio geschieht, ist wohl kein Zufall.
Sie haben das gerade genannt, dieses Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Kirchen handeln nach diesem Prinzip. Was genau steht denn da drin?
Dort steht unter anderem Folgendes zu lesen in diesem Dekret Unitatis Red Integratio. Durch die Zusammenarbeit der Christen kommt die Verbundenheit, in der sie schon untereinander vereinigt sind, lebendig zum Ausdruck und das Antlitz Christi, des Gottesknechtes, tritt in hellerem Licht zutage. Scheint mir sehr konzis das zu sein, worum es hierbei geht. Das Antlitz Christi zutage zu bringen, indem man das, was de facto doch vereint, auch lebendig lebt.
Die Kirchen in der Ukraine, die bemühen sich ja jetzt auch nach dem Abkommen von Minsk, also dem zweiten Abkommen, um Frieden im eigenen Land. Was genau tun sie zusammen?
Nochmal auf der etwas grundsätzlicheren Ebene, was diese Funktion sein kann, dieses allukrainischen Rates, wie er also auf die Gesellschaft hin funktioniert. Es ist ja so, dass die Kirche dort einerseits die Einheit betont, auf der anderen Seite bleiben die Kirchen ja nach wie vor die verschiedenen Kirchen, die sie sind. Und das ist den Menschen durchaus auch bewusst. Und dadurch, dass sie das also miteinander machen, wird auch eine Pluralität sichtbar. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen uns überlegen, dass gerade in dem osteuropäischen Kontext auch von Russland herkommen, natürlich immer die Kirche so etwas wie eine zweite Hand des Staates ist oder zumindest es eine solche Art der Zusammenarbeit gibt, die berühmte Symphonie zwischen Staat und Gesellschaft, dass Staat und Kirche doch aus unserer Sicht eindeutig zu eng miteinander kooperieren. Und diese Pluralität der Kirchen macht auf einmal etwas anderes deutlich. Nämlich hier gibt es eine Gesellschaft und in dieser Gesellschaft gibt es Menschen verschiedenen Glaubens und die engagieren sich jeweils von ihren eigenen Voraussetzungen her und die agieren zusammen. Und das ist neu. Und das ist allein ein fantastisches Zeichen, auch des, was man dann die Wieder- oder ja, das Erstarken der Zivilgesellschaft nennt. Denn das hat eigentlich nicht so funktioniert. Die ganze Ukraine war in der Hand von vielen Diktaturen beziehungsweise auch Oligarchen und das hat dazu geführt, dass die Menschen mit einer Politikverdrossenheit leben, mit einer Verdrossenheit am Staat überhaupt und zivilgesellschaftliches Engagement nicht großgeschrieben war. Die Kirchen sind jetzt die, die das durch ihre verschiedenen Einsätze, darauf können wir noch zu sprechen kommen, wieder lebendig den Menschen vor Augen führen. So kann das auch funktionieren. Mhm. Menschen verschiedener Auffassungen und verschiedener Wurzeln tun etwas zusammen zum Wohle der Allgemeinheit, mhm, und das unabhängig vom Staat.
Was tun Sie denn zusammen?
Ja, da gibt es sehr verschiedene, also Aufgaben jetzt, glaube ich, kann man natürlich vor allem die humanitären Aufgaben einfach mal in den Vordergrund stellen, denn das Elend der letzten Monate ist natürlich schon mit ganz großen humanitären Herausforderungen verbunden, also den Opfern des Krieges beizustehen. Und zwar ohne Unterschiede zu machen zwischen den verschiedenen Konfessionen oder auch Religionen. Die Not zu lindern, die Trauernden zu trösten. Denken Sie daran, wie die auf dem Maidan selber, das ist für die Kirchen eine, fast hätte ich gesagt, mythische Urerfahrung ihrer Gemeinsamkeit, man dort Seite an Seite im selben Zelt stand, in derselben Kirche, nacheinander Gottesdienste gefeiert hat und dann den Menschen durch die Sakramente, auch das Sakrament der Beichte, also zur Verfügung gestanden hat, und zwar Tag und Nacht. Und das hat man, wie gesagt, in einem ökumenischen Team gemacht, ohne die Dinge einfach zu verwischen, sondern in echter Zusammenarbeit. Heute sind Dinge, wenn die Soldaten zurückkommen, jetzt vielfach Traumatherapie. Da sind die Kirchen sehr speziell reingegangen auch. Die Verrohung überhaupt auf beiden Seiten, die natürlich eingetreten ist, hat zu Exzessen geführt, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Da sind Familien, die darunter leiden, da sind Dörfer, Dorfgemeinschaften, Städte. Da ist viel zu tun.
Sind die immer so homogen oder gibt es in diesem allukrainischen Rat der Kirchen, den Sie eben angesprochen haben, auch mal Meinungsverschiedenheiten?
Ja, natürlich. Ich finde es überhaupt die Frage, wie das Moskauer Patriarchat ganz konkret jetzt, das ja die Kirche ist, die am stärksten sozusagen auch die russische Position präsentiert, wie die sich dort irgendwie noch durchlaviert, um auf der einen Seite die Gemeinschaft zu halten, auf der anderen Seite aber auch nicht jetzt dazustehen als so ein ukrainisch-nationalistisches Bewegung. Das ist schwierig.
Pater Dadmann, die Förderung von Projekten in der Ukraine stand ja seit der Renovabis-Gründung immer an erster Stelle und da wird Ihnen vermutlich immer wieder die Frage gestellt, wie hilft denn Renovabis jetzt ganz aktuell den Kriegsopfern, den Kriegsgeschädigten und auch den Kirchen dort in der Ukraine?
Also ganz aktuell haben wir gerade in diesem Monat uns sehr für die Binnenflüchtlinge eingesetzt, die also jetzt in die westlichen Städte drängen, die aus dem Osten kommen, und dort gibt es, wir sind immer noch im Winter, auch wenn es draußen gerade etwas schöner aussieht, mobile Suppenküchen und ähnliche Einrichtungen, Küchengeräte, Kühlanlagen und so weiter. Das sind viele Bedürfnisse auf der ganz konkreten Ebene. Und das ist in diesem Monat unsere Sache, unser Einsatz. Da sind wir mit den Maltesern in einer guten Zusammenarbeit und das ist, glaube ich, eine notwendige Hilfe.
Soweit Pater Stefan Dadmann, der scheidende Hauptgeschäftsführer von Renovabis, über die friedensstiftende Wirkung der Kirchen in der Ukraine. Und das waren 2 Stunden Domradio weltweit mit Renovabis über die Ukraine. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn Sie für Menschen in Osteuropa, auch für die Ukraine, spenden möchten, so können Sie dies bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und alle anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Und damit auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.